auf der Buchmesse mit fast dem ganzen Leseclub 3.0 der Bücherstube Klingler in Hainburg. Und ich freue mich, dass so viele von euch mit dabei sind. Denn heute beginnt so richtig oder nimmt volle Fahrt auf unser Litteranauten-Projekt. Also wir sind ja seit ein paar Wochen jetzt Litteranauten bei dem Projekt vom Arbeitskreis für Jugendliteratur, wo wir uns mit einem Buch beschäftigen und da einen Podcast miteinander machen wollen.
Wir sind jetzt gerade in der Messehalle, wo die ganzen Verlage ihre Stände haben.
Genau, und jetzt sind wir auch gerade beim Was ist Was-Stand angekommen und hier gibt es einen coolen Dino, der einen Namen sucht und Geräusche macht und ja, die werden wir auch gleich mal aufnehmen. Wie wichtig ist es für den Verlag, auf der Buchmesse präsent zu sein?
Also uns ist es extrem wichtig, weil wir hier alle Kunden erreichen und auch ganz, ganz viele Leserinnen und Leser.
Okay. Wie viele Personen werden für die Organisation dieser Buchmesse denn benötigt?
Also wir haben eine Kollegin, die sich schon fast ein Jahr vorher darum kümmert und damit anfängt, also die das Ganze organisiert. Und dann zum Schluss hin, also wird es natürlich immer mehr. Und wir sind im Moment mit ungefähr 10 Leuten hier als Messeteam.
Okay. Sind Sie an allen Tagen auf dieser Buchmesse oder nur an bestimmten?
Also wir wechseln uns ein bisschen ab. Also der Außendienst zum Beispiel wechselt sich ab oder auch die Leute, die aus dem Büro mal nachkommen. Es gibt so ein Kernteam von 5 Leuten, die sind die ganze Zeit vor Ort.
Gibt es irgendwelche Neuerscheinungen dieses Jahr, die Sie, sage ich mal, empfehlen könnten? Oder?
Also unser absolutes Lieblingsbuch ist tatsächlich das, wo wir hier davor stehen. Wie viel Regenwald passt auf dieses Buch? Rot. Das ist, sind Infografiken zum Thema Klima und Umwelt. Also ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr aktuelles Thema auch. Und das liegt uns sehr am Herzen, das Buch.
Okay. Wie läuft die Gestaltung des Standes ab? Also gibt es da bestimmte Leute, die dann nur für die Gestaltung oder ist so jeder mal für irgendwas zuständig?
Also die Gestaltung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und damit fängt man in der Regel sehr viel früher an. Also das ist immer schon ein Jahr oder so Vorlauf. Wir haben dieses Jahr einen Corona-sicheren Stand entwickelt, also deswegen haben wir auch die Bücher nicht zum Reinblättern, sondern zum Einscannen. Normalerweise ist es so, wenn man einen Messestand gekauft hat und gebaut hat mit seinem Messebauer zusammen, hält der so 7-8 Jahre ungefähr. Und dann ist er irgendwann einfach auch mal, entweder gefällt er einem nicht mehr oder er ist wirklich auch kaputt, wenn man ihn ganz oft auf- und abgebaut hat. Aber dieses Jahr haben wir einen ganz neuen, sozusagen einen Corona-sicheren, den wir jetzt zum ersten Mal haben. Und das haben wir letztes Jahr angefangen, den vorzubereiten.
Danke, dass ich Sie interviewen konnte und dass Sie so offen waren zu uns.
Dass ihr da mit dem Was ist was Verlag geführt habt.
Ja, generell der ganze Verlag war so offen gewesen. Wir hatten mit der Chefin gesprochen, die ist auf uns zugekommen, hat uns gefragt, ob wir gerne ein Interview führen würden. Da waren wir uns leider noch ein bisschen unsicher und haben uns erstmal deswegen Fragen aufgeschrieben, sind dann aber nochmal hingegangen. Leider war sie da in einem Gespräch und deswegen haben wir eine Mitarbeiterin interviewt, also die war genauso offen und herzlich.
Ja, da war ja der Was ist was Verlag im Gegensatz zu manch anderen tatsächlich noch recht offen. Weil ich war ja auch selber unterwegs und habe Interviews geführt und die waren auch alle sehr nett, aber sind nicht direkt so entgegengekommen. Da hattet ihr ja schon ein bisschen Glück und wie ist es euch eigentlich so mit den Interviews gefallen? War es eher schwer oder eher einfach?
Also am Anfang war es natürlich schwer, da man auf fremde Leute ja, sag ich mal, zugegangen ist und dann gesagt hat, ja, wir würden jetzt doch gerne ein Interview führen. Das war natürlich am Anfang erstmal so, oh, ja, sind die jetzt wirklich mit dabei oder war es nur so, ja, einfach so halt, ich glaube, du weißt, was ich meine, einfach dieses, ja, wir sind jetzt hier auf der Buchmesse, wir müssen präsent sein, aber hat sich ja herausgestellt, dass sie trotzdem offen und waren dafür und ja, wir haben auch so ein schönes Gespräch mit denen gehabt und die haben alle sich sehr gut um uns gekümmert.
Ja, wollen wir jetzt mal weiter reinhören, was noch so auf der Buchmesse passiert ist?
Ja, aber wir haben ja auch noch das Interview mit dem Belz Verlag.
Wie tritt eigentlich ein Autor mit dem Verlag in Kontakt?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wie es jetzt in dem konkreten Fall bei Cat Patrick und Tornado im Kopf war, kann ich sogar sagen, weil die Autorin mit uns gar nicht in Kontakt getreten ist, weil wir das lizenziert haben. Das heißt, wir haben von einem anderen Verlag das Manuskript gekauft und übersetzen lassen. Das heißt, es ist ursprünglich in englischer Sprache erschienen. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche schicken uns einfach direkt ihre Manuskriptangebote. Dann kommt es bei uns im Lektorat an, wir gucken uns das an, überprüfen das und überlegen, ob eine Veröffentlichung in Frage kommt. Auf viele gehen wir auch selber zu, wenn wir sie schon länger kennen, wenn sie schon AutorInnen bei uns sind. Dann fragen wir sie direkt, wollt ihr bei uns nochmal ein Buch machen? Und die letzte Variante ist über sogenannte Literaturagenturen, die quasi ihr Hauptjob ist, Autoren an Verlage zu vermitteln. Die kommen dann entweder auf uns zu mit Angeboten oder wir beauftragen sie für uns für ein bestimmtes Thema AutorInnen zu finden.
Und wie viel Mitbestimmungsrecht hat der Autor beim Buchtitel, bei dem Design und bei den Illustrationen eines Buches?
Unterschiedlich, in der Regel relativ viel. Also wir diskutieren natürlich die Titel und auch die Cover regelmäßig mit den AutorInnen und legen da auch viel Wert drauf, dass da Mitspracherecht passiert, weil es ist ja das Buch von den AutorInnen und wir verlegen es. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Kriterien, Verkäuflichkeit etc., bei denen der Verlag die Hoheit haben kann. Trotzdem versuchen wir, die AutorInnen stets mit einzubeziehen.
Und wenn das Buch dann fertig ist, wie läuft es dann eigentlich mit der Pressearbeit, mit der Werbung und mit den Werbekampagnen?
Bei uns läuft es in einem relativ eingespielten Prozess ab. Also das Erste ist, dass das Lektorat im Marketing, wie wir es nennen, den Titel vorstellt. Wenn das dann das ist schon so 6 Monate oder sogar 8 Monate vor Erscheinen, dann sprechen wir intern im Marketing, Presse, Vertrieb schon drüber, was wir für den Titel machen können. Und überlegen uns dann schon, wie wir die Werbekampagne aufziehen können. Das betrifft dann je nach Programmbereich, also im Kinder- und Jugendbuch oder ob es ein Sachbuch ist, gehen wir natürlich unterschiedlich ran. Und grundsätzlich planen wir unsere Kampagnen eben auf der Basis unserer Zielgruppen. Wir haben dann ein bestimmtes Zielgruppenkonzept, das sich Personas nennt. Das heißt, wir denken uns wirklich konkrete Menschen aus, für die wir diese Bücher machen und die wir sie verkaufen wollen. Und entsprechend deren Nutzungsgewohnheiten, Medienkonsum etc. versuchen wir dann die Kampagne aufzuziehen. Wir machen ja mittlerweile in der klassischen Presse aber natürlich Rezensionswesen, so wie nebenan meine Kollegin Melissa, die gerade mit einer Journalistin spricht. Und dann haben wir auch noch Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, auf denen wir Werbung schalten einerseits, andererseits auch organische Sachen machen. Und dann gibt es natürlich noch die klassische Werbung, Flyer, Vorschauen, die natürlich das Wichtigste sind.
Da sind wir jetzt nun in der Kongresshalle. Diese gigantische Halle. Und dieses Jahr war sie vollkommen leer.
Ja, das war schon echt krass. Und leider kam ja Frau Lichtenberg auch ein bisschen zu spät. Aber ich denke, wir konnten das gut timen.
Ja, dann schalten wir jetzt nochmal zu unserem letzten Interview, das für uns heute der Lukas übernommen hat.
So, jetzt setze ich hier neben Marie-Luise Lichtenberg. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, ich bin stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur, bin pensionierte Lehrerin, war viele, viele Jahre an Hauptschulen tätig und habe dort einen Leseklub gegründet, 2006, mit Schülerinnen und Schülern, die sehr interessiert an Büchern und am Lesen waren. Und so sind wir dann durch die Arbeit auch zu den Litranauten gekommen. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen.
Wenn Sie sich damals auch in Schulen mit einem Leseklub beschäftigt haben und dort auch mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen in Kontakt gekommen sind, was ist so denn so Ihr Eindruck, wie diese sich so mit Büchern und so auskennen, sich damit auch, wie sie das handeln?
Also ich muss ganz klar sagen, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich habe den Kindern und Jugendlichen immer zugetraut, dass sie viel mehr können, als das Umfeld ihnen zutraut. Und dieses Gefühl, das hat die Kinder beflügelt, dass da jemand war, der ihnen zugetraut hat, sich mit Literatur zu beschäftigen. Am Anfang sind wir verlacht worden, Man hat mich für verrückt erklärt, dass ich mit meinen Hauptschulkindern einen Leseklub gründen wollte. Und das hat aber, die Erfahrung hat gezeigt, dass das genau der richtige Weg war. Denn die Kinder und Jugendlichen, die haben Selbstvertrauen gewonnen. Ihr Selbstwertgefühl ist dadurch enorm gesteigert worden. Sie haben Kompetenzen erworben, die ihnen bis heute ganz wichtige Vorteile auch bringen im Leben. Und sie haben über die Beschäftigung mit dem geschriebenen Wort, mit dem Buch, eben erfahren, dass man in andere Welten eintauchen kann, dass das etwas ist, was unser Leben bereichert und was nicht zu unterschätzen ist, das ist auch Teilhabe, dass man eben am kulturellen Leben dadurch auch teilhaben kann und das macht sehr zufrieden.
Okay, was bedeutet es denn für Sie, für den Dachverband für Jugendliteratur in Deutschland zu arbeiten?
Das ist ein Ehrenamt, das habe ich seit 2018 inne, bin auch seit 2018 stellvertretende Vorsitzende. Mir ist es wichtig, meine Erfahrungen, die ich aufgrund meiner praktischen Tätigkeit in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen gemacht habe, das möchte ich in diesem Verband weitergeben, an die Mitglieder, aber auch an junge Leute. Ich bin zuständig für die Leseförderung für die Jugend natürlich, weil das meine Profession war und meine Expertise entspricht. Und mir ist es ganz wichtig, bundesweit das zu implementieren, zu vermitteln, die Erfahrungen weiterzutragen und andere vor allem zu ermutigen, sich nicht abschrecken zu lassen, sich nicht klein machen zu lassen, sondern wenn man ein Ziel hat und wenn man der Meinung ist, dass das eine ganz wertvolle und wichtige Arbeit ist, dass man diese auch verfolgt und dass man auch hartnäckig bleibt und sich durch Rückschläge nicht entmutigen lässt. Auch das gehört mit dazu.
Welche Aufgabenbereiche hat denn jetzt der Dachverband und wie wird der Dachverband finanziert?
Der Dachverband wird finanziert einmal durch das Bundesfamilienministerium, ist also der Geldgeber, die Geldgeberin und die Mitglieder. Wir haben also Einzelmitglieder und Institutionen, die in der Mitgliedschaft mitwirken. Und durch Spenden werden wir natürlich finanziert. Die Veranstaltungen, die wir machen, das finanziert sich nicht von selber, sondern durch die Gebühren, die die Teilnehmenden dann bezahlen. Oder wir geben vierteljährlich eine Fachzeitschrift raus, die Julit, die ist natürlich auch nicht kostenfrei, die wird vertrieben. Und wer aber Mitglied ist, bekommt zum Beispiel diese Fachzeitschrift auch mitgeliefert sozusagen. Das ist im Mitgliedsbeitrag mit inbegriffen.
Wie wird man denn jetzt Mitglied beim Arbeitskreis für Jugendliteratur?
Ganz einfach, man bewirbt sich. Zum Beispiel heute, man kann an den Stand des AKJ gehen, dann kann man sich ein Antragsformular nehmen, man kann sich anmelden und wir vom Vorstand, wir sind insgesamt fünf Personen, die im Vorstand sitzen. Wir müssen zustimmen, das ist das Prozedere. Aber es ist, seitdem ich dabei bin und so viel ich weiß, noch nie vorgekommen, dass jemand abgelehnt worden ist. Wir freuen uns über jeden und jede. Und vor allen Dingen bin ich auch jemand, der auch wirbt, dass junge Leute in den Arbeitskreis für Jugendliteratur kommen. Denn das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit. Und das Team in der Geschäftsstelle arbeitet hochprofessionell. Das werden wir heute bei der Preisverleihung zum Beispiel sehen. Das ist die Arbeit mit der Jugendjury, mit der Kritikerjury. Das ist wirklich hochprofessionell und deshalb lohnt es sich, sich da auch ehrenamtlich mit einzubringen.
Warum möchten Sie denn das Interesse am Lesen, besonders bei jungen Menschen, jetzt so erwecken?
Weil ich der Meinung bin, dass Lesen unser Leben bereichert, dass das den Blick auf andere Welten weitet, den Blick über den Tellerrand, nicht nur bis an die eigenen Grenzen, sondern auch darüber hinaus. Ich bin überzeugt, dass das auch bildungspolitisch eine ganz wichtige Sache ist, denn Menschen, die lesen können, nehmen am kulturellen Leben insgesamt teil. Man kommuniziert, man hat Kontakte zu anderen Menschen, man tauscht sich aus, man diskutiert, die Sprache verändert sich. Also es sind so viele Aspekte, die durch das Lesen positiv belegt sind. Ich habe jetzt mit Sicherheit nicht alles genannt, aber dass es sich einfach lohnt, dafür mit allem, was einem zur Verfügung steht, sich dafür einzusetzen.
Wir machen jetzt zum Beispiel dieses Interview hier und da gibt es ja auch verschiedene neue Medien, jetzt auch auf der Buchmesse zum Beispiel verschiedene digitale Lesemöglichkeiten. Denken Sie, dass es wichtig ist, das auch so in die Anwendung zu integrieren, auch so mit dem klassischen Buch?
Ja, also wir dürfen uns natürlich die neuen Entwicklungen nicht verschließen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auch jede WhatsApp, jede E-Mail, die man schreibt, alles, was man digital schreibt, ist ja auch geschriebenes Wort. Und man liest, auch das ist Lesen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es diese digitalen Formate, das Buch, das man in der Hand hält, nicht ersetzen kann. Ich habe auch, als ich noch mit meinen Leseclub-Mitgliedern darüber diskutiert habe, wir haben das ausprobiert und es war die einhellige Meinung, ja, E-Book ist gut, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich unterwegs bin, aber ich möchte das Buch in der Hand halten. Ich möchte es riechen, ich möchte es fühlen, ich kann zurückblättern, ich kann mir Notizen machen. Das sind alles Dinge, die beim E-Book zum Beispiel ja so nicht direkt möglich sind.
Wir haben ja eben auch schon von dem Jugendliteraturpreis gesprochen und auch schon verschiedenen anderen Auszeichnungen. Wie wird denn da genau die Entscheidung getroffen? Welche Personen sind denn an so einer Entscheidung, welches Buch dann im Prinzip ausgezeichnet wird, beteiligt?
Es sind ja verschiedene Preise. Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird einmal in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Sachbuch und Jugendbuch vergeben. Und zwar von einer Kritikerjury. Das sind erwachsene Profis. Das sind insgesamt 9 Personen, die sich da die Mühe machen, durch den unübersichtlichen Buchmarkt durchzulesen. Und sie nominieren in jeder Sparte jeweils 6 Bücher. Und diese Kritikerjury, diese Profis, die entscheiden nach einem bestimmten System, nach bestimmten Kriterien, welches Buch letztendlich den Preis bekommt. In jeder Sparte wird ein Buch gewinnen. Und dann gibt es die Jugendjury. Das ist ein klassisches Leseförderungsmodell seit 2003. Da sind 6 Leseclubs über Deutschland verteilt, die ihren eigenen Preis vergeben. Und das werden wir auch heute sehen. Die Jugendlichen haben zum Teil ganz andere Bücher nominiert. Ich finde das faszinierend, aber das deckt sich mit meiner Erfahrung aus meiner praktischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, dass man merkt, dass die Kinder und Jugendlichen sehr ernst an die Sache herangehen, sehr durchdacht sind und wirklich, und so sind die Bücher auch ausgewählt. Und da geht es auch nach einem Punktesystem. Die 6 Leseclubs lesen sich eben durch die Titel durch und dann jeder Leseclub nominiert einen Titel. Wir haben jetzt 6 Titel heute, können wir sehen. Es ist also von jedem Leseclub ein Titel und die 6 Leseclubs entscheiden dann gemeinsam nach dem wie eben schon genannten Punktesystem, welches Buch dann letztendlich den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommt. Also auch nur ein Buch aus diesen 6 Titeln. Und das ist völlig unabhängig von den Erwachsenen und das ist auch das Wertvolle daran. Und da kann jeder Leseclub, der Interesse hat, kann sich bewerben und ich kann das nur empfehlen. Ich war mit meinem Leseclub 4 Jahre in dieser Jugendjury. Man kann erst mal 2 Jahre Mitglied sein, dann muss man sich neu bewerben, aber nur einmal. Und das hat so viel gebracht. Da schwärmen die jungen Leute, das sind heute alles junge Erwachsene, noch heute davon, was das mit ihnen gemacht hat. Und deshalb, ihr merkt schon, ich brenne dafür, weil ich auch weiß und es erfahren habe, was das mit den jungen Menschen macht, und zwar im positivsten Sinne.
Wie genau kam es denn jetzt zu der Gründung, dass Sie gesagt haben, ich möchte so einen eigenen Leseclub machen, ich möchte mit Kindern, mit Jugendlichen zusammenarbeiten, ich möchte mich da engagieren?
Das war nicht ich. Das haben meine Schüler und Schülerinnen gesagt. Seit 2003 mache ich diese Arbeit, etwas andere Leseförderarbeit als bisher. Ich habe als Deutschlehrerin immer dem Kanon entsprechend Lektüren gelesen, aber ich habe gemerkt, es zündete nicht so richtig, nicht so, wie ich mir das dachte. Und ich wollte neue Wege gehen. Und ich hatte damals eine Klasse, die diesen Weg mitgegangen ist. Und ich bin 2004 das erste Mal mit meiner Klasse damals hier in Frankfurt zur Buchmesse gefahren, zum Arbeitskreis für Jugendliteratur an den Stand. Dort haben wir uns unterhalten, wir haben diskutiert und erfuhren von der Jugendjury. Und da haben die Schüler und Schülerinnen mich animiert, wir möchten einen Leseclub gründen. Und dann habe ich gesagt, ja, überlegt euch das gut, das kann man nicht mal eben, dann muss man auch dabei bleiben, das ist mit Arbeit verbunden. Nein, wir möchten das. Also die Kinder und Jugendlichen haben mich quasi dazu gebracht. Und dann haben wir nach einem ganz demokratischen System, haben wir dann diesen Namen, Do It, Read a Book. Das war nicht meine erste Präferenz, aber die Jugendlichen haben sich dafür entschieden, sie wollten ihrem Leseclub diesen Namen geben. Und das fand ich schon bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein zu diesem Zeitpunkt die Kinder und Jugendlichen dann das auch durchgesetzt haben.
Sie haben jetzt auch noch viel erzählt, zum Beispiel über den Jugendliteraturpreis. Dadurch, dass sich ja Ihr Leseklub da auch selber beteiligt hat an der Auszeichnung, was genau ist denn da für Arbeit angefallen?
Viel Lesearbeit, aber viel Diskussionen, viele Treffen. Wir hatten viel Spaß. Wir haben viel kommuniziert, wir haben Autoren kennengelernt, wir waren auf den Buchmessen, wir haben Illustratoren kennengelernt, wir haben Ausflüge gemacht, Exkursionen nach Amsterdam, ins Anne-Frank-Haus, wir haben sehr viel thematisch gearbeitet und das ist etwas, was den Kindern dann auch Freude gemacht hat, dass man nicht alleine zu Hause sitzt und ein Buch liest und dann in sich geschlossen ist, sondern dass man mit anderen darüber spricht, dass man sich austauscht, dass sich, wenn man ein Buch gelesen hat, fünf andere interessant werden, weil man einfach an dem Thema interessiert ist. Und so hat sich das entwickelt. Und wenn ich so zurückblicke, was wir alles gemeinsam gemacht haben, dann finde ich das schon bemerkenswert. Und das ist für mich letztendlich auch Bildung. Das ist Bildung. Wichtig ist mir noch dabei zu vermerken, es basierte immer auf freiwilliger Basis. Ich habe nie ein Kind gezwungen, in diesem Leseklub mitzumachen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man nicht sagt, du musst, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern sagt, ich biete dir an, ich helfe dir dabei. Ich habe zum Beispiel auch, ich kann mich gut erinnern, ein Kind im Rahmen der Inklusion, das war mehrfach behindert, es war am Anfang kaum in der Lage, ein leichtes Bilderbuch zu lesen und zu erzählen, was darin vorkommt. Nach einem Jahr hat dieses Mädchen Bücher, ich kann nicht mehr die Seitenzahl sagen, aber umfangreichere Bücher lesen können, konnte das Buch in der Gruppe vorstellen, konnte die Diskussion führen, konnte Rückfragen beantworten, war ganz frei. Und da konnte ich merken, was das mit diesem Kind gemacht hat. Also dass auch jemand, der wirklich benachteiligt ist, da so von profitieren kann. Oder wenn sie dann das Buch vor sich hatte und sie dann das Buch gestreichelt hat. Das war eine Wertschätzung. Da habe ich gemerkt, das ist dem Kind wichtig. Es hat das Gefühl, es ist dabei, obwohl es nicht so laufen konnte. Es war, wie gesagt, mehrfach behindert. Hatte ganz große Schwierigkeiten in diesem Bereich. Und das finde ich eben auch das Wertvolle. Und es war in der Gruppe nie ein Problem, ob jemand schnell denken und lesen konnte oder langsam, ob jemand ein Handicap hatte, woher jemand kam, wie jemand aussah. All das spielte keine Rolle in all diesen Jahren. Und auch das, finde ich, ist wichtig. Und das kann, auch das kann man mit Literatur und mit Büchern nach meiner Erfahrung erreichen.
Also würden Sie sagen, Bücher verbinden Menschen?
Auf jeden Fall, genau.
Gut, dann würde ich mal sagen, wenn hier noch jemand, ja.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Sie haben ganz viel über die Glücksmomente gesprochen, die Sie mit dem Leseklub und auch den Literanauten hatten. Gab es denn auch herausfordernde Momente oder Stolpersteine, die Sie mit uns teilen möchten?
Ja, natürlich, die gab es auch und die muss es auch geben und die will ich natürlich auch gar nicht verschweigen. Wenn wir zum Beispiel in der Zeit, als wir in der Jugendjury waren, da hatten wir natürlich nicht Bücher, die wir lesen mussten, in mehrfacher Ausführung. Man muss also das Buch lesen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums dem nächsten weitergeben. Wenn das Buch vergessen wurde oder wenn Klassenarbeiten anstand, da haben Kinder immer wieder gesagt, ich habe es nicht geschafft. Das hat manchmal die Arbeit zum Stocken gebracht. Das war zum Beispiel etwas. Oder wenn Kinder das Treffen vergessen haben, schlicht vergessen haben. Passiert ja auch, weil vielleicht was Wichtiges anstand. Dann waren auch nicht immer alle begeistert, aber wir haben immer gesagt, jeder kann was vergessen. Jetzt wollen wir den oder die jetzt nicht in Grund und Boden reden. Das kann jedem passieren. Wir achten aber darauf, dass wir uns an Vereinbarungen halten. Oder, was auch nicht so einfach ist, es liest ja nicht jeder gerne. Und man kann auch nicht jeden zum Lesen motivieren. Und das muss man akzeptieren. Also ich erinnere mich an eine Episode, da fuhren wir zur Buchmesse. Da waren schon auch Ältere dabei, also 9., 10. Klasse. Und da kam ein Junge, der nicht im Leseklub war, den ich aber im Fachunterricht unterrichtete. Der kam dann zu mir ins Büro und sagt, Frau Lichtenberg, ich sage Ihnen gleich, ich lese nicht gerne. Nehmen Sie mich trotzdem mit zur Buchmesse. Und habe ich gesagt, ja, wenn dich das interessiert, wenn du das wirklich möchtest, dann nehme ich dich mit. Da kannst du dir das ja mal anschauen und dir ein eigenes Bild machen. Und er ist mitgefahren und er war ganz begeistert. Er ist aber nicht Mitglied des Leseklubs geworden und das war vollkommen okay. Und ich glaube, und das kann ich vermitteln, dass das okay ist, wenn ich Dinge anders sehe. Oder ein anderes Beispiel. Es kam natürlich vor, dass Kinder ein Buch gelesen haben oder nur zum Teil und dann vorstellen sollten und sagen, also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand das total doof und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und die Sprache, die hat mich gar nicht angesprochen. Und dann haben wir darüber diskutiert und auch das war okay. Und für mich war das selbstverständlich, aber etliche Kinder, die dann aus anderen Klassen, es waren ja nicht nur Kinder aus meiner Klasse, die sagten, ja, bei der Frau sowieso oder dem Herrn sowieso dürfen wir nicht sagen, wenn uns ein Buch nicht gefällt. Dann müssen wir so tun, als wären wir begeistert. Auch das gehört mit dazu, dass man ein Buch, ja, auch vielleicht heute werden Bücher ausgezeichnet und ihr sagt, das gefällt mir aber gar nicht, ich verstehe das gar nicht, wieso das das Preisbuch ist. Und dann ist das okay. So, und das, all das zusammen, glaube ich, das gehört dazu, wie man mit Literatur und mit Büchern umgehen kann und sollte.
Dann bedanken wir uns für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel über Ihre Arbeit erfahren.
Gerne. Ich habe mich gefreut freue mich über euer Interesse und ich habe das sehr gerne gemacht. Euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Lesen und heute noch einen spannenden Tag auf der Buchmesse in Frankfurt 2021.
Folge unseres Podcasts Bücher mehr.
Die Bearbeitung hat sich tatsächlich sehr in die Länge gezogen und deswegen bitten wir euch, erwartet nicht so schnell eine neue Folge.
Wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen aus unserem Podcast und wir hoffen, ihr freut euch auf die nächste Folge.
Finja, willst du schon mal einen Teaser für die nächste Folge machen?
In unserer nächsten Podcast-Folge wird es um den Jugendliteraturpreis gehen, den wir auch in der Bücherstube geschaut haben.
Bis zum nächsten Mal.
Die Produktion des Podcasts wurde begleitet durch AWA Mediengestaltung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Public Relations in Zwingenberg, die Organisation und Durchführung des Leseklub 3.0 der Bücherstube Klingler in Hainburg übernimmt Eva Mauser. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Peer-to-Peer-Projekts Litranauten des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Waldemar-Bonsitz-Stiftung gefördert. Mehr Informationen für Sie gibt es auf www.litranauten.org.